90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE.
Und ich nehme euch heute wieder mit in die Welt der Neuronen. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zu 90 Milliarden Neuronen, also Nervenzellen, haben wir alle im Gehirn. Und die machen vielen, vielen Menschen irgendwann mal einen Strich durch die Rechnung. 1,8 Millionen Menschen in Deutschland, so wird es geschätzt zumindest, sind dement. Und irgendwie kennt ja jeder jemanden kennt, der irgendwie betroffen ist. Und ganz oft stellen sich die Angehörigen dann die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich um mit Mutter, mit Vater, mit Oma, Opa? Kümmern wir uns selbst? Schaffen wir das zu Hause in den eigenen vier Wänden? Oder versuchen wir, einen dieser begehrten Pflegeplätze zu kriegen bei den Profis in der stationären Langzeitpflege? Und da sind wir bei einem dieser Profis, denn zu Gast bei 90 Milliarden ist Jim Ayack. Er ist Altenpfleger, das hat er gelernt, arbeitet als Pflegedienstleiter im Seniorenstift Bethanien in Moers. Er ist aber auch Influencer zum Thema und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das Herz kennt keine Demenz«. Hallo Jim.
Hallo Marco, freut mich sehr.
Mich freut es auch und das müssen wir als erstes klären. Warum kennt das Herz keine Demenz?
Ja, da also Menschen mit Demenz kommunizieren über Gefühle. Und Gefühle sind im Herzen. Deswegen bin ich so auf den Titel gekommen und deswegen war es mir auch total wichtig. Menschen mit Demenz verlieren alles, nur nicht die Gefühle im Herzen. Deswegen kennt das Herz keine Demenz.
Hm. Du hast das Buch als Profi geschrieben. Ich habe schon gesagt, du bist Altenpfleger. Warum war es dir wichtig, das aufzuschreiben?
Eigentlich, also das kam durch eine Anfrage und da habe ich erst angefangen, drüber nachzudenken. All die Geschichten, die ich so in meiner Laufbahn in der stationären Langzeitpflege erlebt habe, die einfach mal niederzuschreiben und einfach der Gesellschaft auch was zu geben. Nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig unsere Arbeit in der stationären Langzeitpflege ist. Und dann habe ich die Chance einfach genutzt und habe mir gedacht, gut, schreiben wir ein Buch.
Dann ist das also so ein Insider. Also ja. Man kann mal hinter die Türen blicken, genau, was du da so schreibst.
Genau, es ist im Prinzip mein kompletter beruflicher Werdegang in der stationären Langzeitpflege.
Hm. Und du machst das ohne Hemmungen, ohne Handbremse, einfach
geradeaus raus. Genau. Hm. Die Realität ist da und die muss einfach kommuniziert werden. Wir können nicht immer nur drumherum reden, wir müssen faktisch bleiben.
Die Realität ist da, aber du darfst jetzt natürlich nicht mit Name und Hausnummer reden. Also wird aus der Realität Frau Tippelkamp.
Nee, genau. Meine gute Frau Tippelkamp, genau.
Das ist deine Hauptprotagonistin. Ja. Manchmal gibt es, glaube ich, auch den Herrn Tippelkamp.
Genau, ne? Genau. Ja, das ist natürlich aus Datenschutzgründen. Natürlich gehe ich da nicht ins Detail. Es ist auch so angelehnt an die Storys, die ich so erlebt habe. Aber Frau Tippelkamp hat mich in meiner Ausbildung begleitet und deswegen habe ich den Namen gewählt. Das war in den Fallbeispielen für Pflegeprozessplanungen stand immer eine Frau Tippelkamp und die... Den Namen fand ich ganz passend.
Hast du irgendwie eine Vorstellung, wieso man, also es ist ja quasi die Frau oder der Herr Mustermann, ne?
Ja, genau.
Die Frau Tippelkamp.
Ja, in dem Fallbeispiel ging es um Morbus Parkinson und da sind ja die Tippelschritte. Deswegen hat die Dozentin, glaube ich, dann Frau Tippelkamp genutzt. Und ich fand den Namen sehr witzig.
Kannst du sie beschreiben? Deine Frau Tippelkamp?
Meine Frau Tippelkamp ist sehr facettenreich in ihrer, also Frau Tippelkamp ist definitiv an Demenz erkrankt, das definitiv. Und sie ist halt total facettenreich mit allen Fassaden, die Demenz so mit sich bringt.
Diese Demenz ist ja eigentlich zum Heulen und trotzdem lachen wir gerade drüber. Mhm. Das ist verrückt, oder?
Genau. Ja, es ist ein bisschen in das schwere Thema Leichtigkeit reinbringen. Das ist mir auch in meiner Öffentlichkeitsarbeit total wichtig, das Thema zu benennen, aber die Leichtigkeit nicht zu vergessen, weil die Realität ist ziemlich hart. Mhm. Gerade pflegende Angehörige brauchen Unterstützung, aber auch mal den Blick aus der Metaebene auf witzige Situationen, auch wenn sie dann vielleicht gerade sehr hart sind, aber dann aus der Metaebene witzig klingen.
Wenn man sich mit dir beschäftigt, vielleicht googelt die eine oder der andere jetzt. Ich habe gesagt, du bist auch Influencer. Man landet dann bei TikTok, bei Instagram. Mhm. Und wenn du sagst, witzig damit umgehen, dann ist das so. Also eigentlich bist du da nie schwermütig, sondern immer irgendwie lustig. Ist es denn am Ende für alle Beteiligten die beste Art des Umgangs mit Demenz?
Es kommt immer, es ist immer situativ. Also es muss natürlich immer in der Situation geguckt werden, wo bringt Tumor wirklich was und wo wäre es kontraproduktiv, wo es, wenn es um Trauer geht, wäre ich jetzt der Letzte, der da lachend reinkommen würde, sondern es ist tatsächlich situativ abhängig. Humor bringt aber einfach, wie gerade schon gesagt, diese Leichtigkeit, die wichtig ist in so einem, gerade in unserem Gesundheitswesen. Also ich als professioneller Altenpfleger, wir haben so ein hartes Leben in der stationären Langzeitpflege. Wenn wir den Humor noch verlieren würden, würde keiner den Job mehr machen. Und deswegen ist Humor sehr, sehr wichtig.
Was bedeutet es denn, ein harter Job? Beschreib mal, was bedeutet es in dieser Zeit gerade, Altenpfleger in der Langzeitpflege zu sein? Das will man ja eigentlich. Das klingt jetzt gemein, aber eigentlich wünscht man sich das doch nicht, weil man doch weiß, es ist ein harter Job.
Genau. Ja, also in der stationären Langzeitpflege professionell zu arbeiten bedeutet Feiertage nicht zu Hause zu sein, ständig einzuspringen, unter ziemlich hohem Zeitdruck viel Arbeit zu schaffen. Und wir reden hier nicht von Maschinen, wir reden hier tatsächlich von Menschen. Wir kümmern uns mehr um Menschen. Gerade der gerontopsychiatrische Bereich, da wo die Schwerstdemenzkranken sind, da habe ich gelernt auf so einem Bereich, da habe ich meine Passion im Umgang mit Menschen mit Demenz gefunden. Ich habe aber auch erlebt, wie ausgebrannt man werden kann, wenn man in dem System einfach verfällt, in dem man nur noch funktioniert und keine individuelle Pflege mehr leisten kann. Das ist so die Schattenseite der stationären Langzeitpflege, was die Gesellschaft einfach nicht sieht. Erst dann, wenn sie dann in die stationäre Langzeitpflege kommen, dadurch, dass ein Angehöriger einziehen muss, weil er zu Hause nicht mehr versorgt werden kann. Und dann merkt man das häufig bei den Angehörigen, dass sie dann erst realisieren, das ist ziemlich hart, was hier passiert. Hier ist ständig jemand Neues, man sieht die Pflegekräfte nur laufen, man hört überall, ich komme gleich, ich bin gleich da. Und ja, das ist so die Realität stationäre Langzeitpflege. Das muss man aushalten, aber genau deswegen ist es wichtig, gerade in der Öffentlichkeit auch über die guten Seiten des Jobs zu reden, die professionelle Seite des Jobs zu reden, weil sonst bekommen wir keine Menschen mehr in die stationäre Langzeitpflege. Den Trend sehen wir ja gerade schon.
Das merkt man dir auch an. Also du möchtest nicht drumherum reden um den heißen Brei, du möchtest es aber auch nicht mies machen.
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es soll realistisch bleiben, gerade an junge Menschen, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen. Deswegen bin ich auch Praxisanleiter geworden. Es muss die Ernsthaftigkeit dahinter stehen, die Professionalität dahinter stehen. Aber wir müssen halt auch gucken, dass wir das ein bisschen moderner gestalten. Deswegen bin ich Pflegedienstleiter geworden, tatsächlich, um Rahmenbedingungen einfach zu versuchen, die moderner zu gestalten, um junge Menschen in die Altenpflege zu bekommen.
Du hast gerade gesagt, du bist Praxisanleiter geworden. Du bist Pflegedienstleiter, das heißt, du bist der Chef dort bei euch und gleichzeitig sorgst du dafür, dass neue junge Menschen rankommen. Verstehe ich das richtig?
Ja, tatsächlich.
Was sagst du denen denn, dass sie sich nicht wieder umdrehen und nach Hause gehen und in diesem Alter, wenn sie kurz vor einer Ausbildung stehen, gehen die ja wahrscheinlich noch nach Hause zu den Eltern und sagen, oh nee, das war mir zu viel heute, das geht gar nicht. Wie gehst denn du an die jungen Menschen ran?
Reflexion ist das A und O. Also gerade wenn man merkt bei dem Schüler, bei der Schülerin, die Schicht war total zerstörend für sie, man muss es tatsächlich so formulieren, dass sie einfach tatsächlich überlegt, ist das wirklich was für mich? Dann reflektieren und dann immer auf die positiven Dinge hingehen, was sie alles trotz dieses Stresses, den sie ausgesetzt war, alles geschafft hat und wem sie alles Gutes getan hat, um dann wieder zu sensibilisieren, das ist die Realität, du bist hier in diesem Setting, es ist sehr hart, es ist zeitlich total stressig, aber guck auf die guten Dinge, die du getan hast und was du erreicht hast. Sagen wir, Frau Tippelkamp wurde heute mal wieder seit langem mobilisiert und die Schülerin war involviert. Dann lege ich den Fokus genau auf die guten Sachen, aber ich benenne natürlich auch die schlechten Sachen, damit die in der Reflexion halt einfach bewusst wird, ja, das ist meine Zukunft hier, das wird mein Berufsalltag werden.
Bist du beim ersten Mal auch nach Hause gegangen und hast deinen Eltern gesagt, oh nee.
Nee, bei mir war es ja tatsächlich an, dass meine Eltern arbeiten ja beide oder haben beide in der Altenpflege gearbeitet. Ich komme aus so einer typischen Altenpflegefamilie. Ich kenne das halt von zu Hause. Für mich war es immer so, ich wollte nie in die Altenpflege, aber als ich meine erste Schicht im Kasak gearbeitet habe und die Arbeitskleidung angezogen habe, als
Kasak in dieser Uniform, ne?
Genau, ja, genau, diese typischen. Ich saß in der ich stand in der Umkleidekabine vorm Spiegel, habe den Kasak angezogen und habe gedacht, ja, das ist es. Also ich hatte genau es andersrum. Ich wollte nie und als ich dann im Setting war, habe ich gedacht, warum habe ich das vorher nicht gemacht?
Ja. Also du hast dich übers Outfit definiert.
Ja, so ungefähr.
So, sieht schon ganz gut aus. Ja. Jetzt kriegen wir die Inhalte auch noch hin.
Genau, ein Selfie und ab auf Instagram gepostet.
Es erklärt einiges, aber noch nicht alles. Und vielleicht, ja, wir nehmen dich jetzt als so einen wirklich lebenslustigen Menschen wahr, um es noch so ein bisschen einzuordnen. Also Jim ist gerade 40 geworden, richtig? Ja. Du weißt, wovon du sprichst. Du hast schon ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Und dann können wir mit dir über die Inhalte mal reden. So demente Menschen werden ja hauptsächlich zu Hause gepflegt. Aus Gründen, muss man sagen. Mhm. Ne? Weil eben kein Platz ist. Häufig muss man irgendwie ganz lange warten. Was gibst du denn so für Hinweise? Wie pflegt man einen dementen Menschen zu Hause einigermaßen richtig?
Also erstmal muss ich mich an eine ganz große Gruppe wenden, die ich die ganze Zeit in der Öffentlichkeitsarbeit nicht benannt habe. Und das sind unsere pflegenden Angehörigen zu Hause. Das sind diejenigen, die das Gesundheitssystem praktisch völlig entlasten. Und meine Tipps für zu Hause, also man muss das Krankheitsbild verstehen. Pflegende Angehörige müssen das Krankheitsbild verstehen, um so adäquat zu handeln und einfach den Menschen so zu lassen und zu akzeptieren.
Was muss man denn verstehen? Mhm. Was muss man wissen, wenn man Frau Tippelkamp zu Hause hat?
Die Lebenswelten. Also man merkt ja, auf einmal verändert sich Frau Tippelkamp. Frau Tippelkamp steht auf einmal immer wieder auf, hat so Unruhe. Die Tochter bemerkt das und sagt, setz dich doch jetzt mal hin. Ich habe doch gerade schon gesagt, setz dich doch jetzt mal hin. Aber Frau Tippelkamp hat diesen Antrieb zu laufen. Viele pflegende Angehörige, die dann nicht von diesem Krankheitsbild wissen, weisen immer wieder auf diesen Defizit hin, weisen immer wieder darauf hin, dass Frau Tippelkamp jetzt immer die ganze Zeit aufsteht. Das kann was mit dem Selbstwertgefühl von Frau Tippelkamp machen, aber auch mit dem Familiensystem an sich. Es kann sehr anstrengend werden, wenn wir nicht wissen, wovon wir reden, wenn wir das Krankheitsbild nicht kennen und immer wieder falsch intervenieren und somit kann das Familiensystem komplett kippen. Deswegen ist in erster Linie für Pflegeangehörige ganz, ganz wichtig, das Krankheitsbild zu verstehen und das Krankheitsbild zu akzeptieren. Das sage ich jetzt so einfach und so leicht, das ist aber nicht einfach. Deswegen sind unsere pflegenden Angehörigen unsere Helden der Gesellschaft, wie ich finde, weil sie das aushalten. Sie haben Emotionen, es ist Familie. Ich als professionell Pflegender komme als Außenstehender in ein Setting, mache meine Risikeneigenschaften, guck, beobachte ganz viel, aber ich habe keine Emotionen, ich habe einen professionellen Abstand, eine professionelle Distanz. Pflegende Angehörige sind mit ihren Emotionen ja praktisch gefangen teilweise, gerade im häuslichen Setting.
Ist das wirklich so, dass du versuchst, die Emotionen wegzulassen, wenn du jetzt zur Arbeit gehst und in der Umkleide deinen Kasak anziehst und loslegst, musst du die Emotionen mit in den Spind packen?
Ja, muss ich schon. Also ich muss schon, wenn ich alles mit nach Hause nehmen würde, wäre der Burnout ganz schnell da. Ich würde daran kaputt gehen, die ganzen Geschichten, die ganze Trauer. Gerade in der stationären Langzeitpflege, wir sehen die Angehörigen, wie sie dabei zugucken, wie ihre Eltern ihre Identität verlieren. Und da sind wir als Pflegefachperson natürlich für die Angehörigen genauso wie für Frau Tippelkamp da. Und dann kann das schon echt belastend werden, wenn man alles mit nach Hause nimmt. Das kriegen wir aber in der Ausbildung auch beigebracht.
Du hast die Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, gerade als Helden bezeichnet.
Sind sie.
Das muss man denen eigentlich viel häufiger sagen.
Viel, viel häufiger. Viel, viel häufiger. Also das habe ich auch in meiner ganzen Zeit in der Öffentlichkeitsarbeit immer wieder. Ich habe das nicht so kommuniziert, aber das wurde mir jetzt tatsächlich bewusst, wenn man das selbst in der jetzt nicht unbedingt mit dem Krankheitsbild Demenz, aber wenn man Selbstpflegebedürftigkeit in seiner eigenen Familie hat, merkt man erstmal, was pflegende Angehörige leisten. Und das ist ganz, ganz schön viel.
Du bist der Profi. Mhm. Die Angehörigen zu Hause sind die absoluten Amateure und werden in eine Profirolle geschoben. Mhm. Ich glaube, das ist es, warum du sagst, das sind Heldinnen und Helden.
Absolut. Also sie sind im Prinzip LaienpflegerInnen. die nach gutem Gewissen handeln. Klar, sie kriegen ihre Pflichtschulungen, wenn ein ambulanter Pflegedienst da dabei sind, dann kriegen sie ihre Beratungsgespräche jedes halbes Jahr, aber sie sind komplett auf sich alleine gestellt mit sämtlichem, was da kommt. Und gerade der Umgang mit Menschen mit Demenz kann wirklich sehr herausfordernd sein. Auch zeitlich.
Meist werden ja auch die Angehörigen selber auf eine gewisse Art und Weise krank und sind ausgebrannt und natürlich völlig fix und fertig.
Natürlich, ja. Das komplette Familie, die komplette Organisation immer innerhalb eines Familiensystems ändert sich dadurch, dass wir auf einmal eine Diagnose haben. Und das ist aber das Wichtige. Wir dürfen nicht den Blick auf die Diagnose haben, wir müssen den Blick auf den Menschen haben. Wir dürfen nicht die Menschen mit Demenz über ihre Krankheit definieren. Sie sind immer noch Menschen. Und das ist so immens wichtig. Und das aber als pflegender Angehöriger da, diesen Spagat zu schaffen, wenn man selbst noch seine eigenen Kinder hat, sein eigenes Leben hat, alles umorganisieren muss, man hat existenzielle Ängste, man hat Behördenwahnsinn zu Hause mit den ganzen Ämtern, Krankenkassen, die dann alle kommen, der MD für Pflegegradeinstufungen etc. pp. Und man hat sich vorher nie damit beschäftigt und auf einmal kommt das so geballt. Deswegen sind das tatsächlich
MD ist der medizinische Dienst.
Dienst, genau.
Du hast philippinische Wurzeln.
Mhm.
Und während du mir jetzt gegenüber sitzt und ich in diese tiefbraunen Augen schaue, die so leuchten für diesen Job und für diese Tätigkeit und für dieses Werben, für diese Tätigkeit, kommt mir dieser Gedanke, dass wir reden ja über demente Menschen in Deutschland. Ich habe gerade gesagt 1,8 Millionen. Mhm. Diese Zahl ist im Raum. Und dann denke ich an deine philippinischen Wurzeln und ich denke an sowas wie einen italienischen Haushalt oder einen spanischen Haushalt, so an diese südlichen Länder, wo das, was wir jetzt gerade beschreiben, völlig selbstverständlich ist, dass wenn Oma oder Opa in die Situation kommen, sich die Kinder drum kümmern, die selbst schon Kinder und vielleicht auch schon Enkel haben. Wieso ist es bei uns so, wie es ist? Dass es irgendwie so ein Problem ist, das auf einen zukommt und wir nicht damit umgehen, dass es das Selbstverständlichste der Welt ist, zu sagen, ja, jetzt ist Mama halt dement, jetzt müssen wir Mama hier irgendwie integrieren, zieht sie zu uns, ziehen wir zu ihr, wie stellen wir das an? Kannst du mal beschreiben, wie sich das unterscheidet zu dem Land, wo deine Wurzeln sind, zu diesen südlichen Regionen, die ich gerade beschrieben habe, im Vergleich zu Deutschland?
Also einmal zu Beginn, ich hatte genau die gleiche Einstellung und ich habe auch das gleich so gesehen. Als ich dann aber meinen Einsatz im ambulanten Dienst hatte, da wurde ich von was ganz anderem überzeugt, dass das für Deutsche gar nicht so, dass das ähnlich ist. Also dass die auch zu Hause bleiben, da bleibt auch die jüngste Tochter zu Hause. Klar. Bei uns auf den Philippinen oder in Südländern, wir sind so geschlossene Familiensysteme. Wir kriegen das von der Pike auf beigebracht. Also von klein auf gibt es immer ein Familienoberhaupt. Es ist immer Oma, Opa, Lola, Lolo, Lolo, Lola, Lolo, Lola auf den Philippinen. Und das sind die Familienoberhaupter. Auf die wird aufgepasst. Das wird gar nicht hinterfragt. Das ist so in uns drin. Das ist anerzogen bei uns. Und ich finde es aber, in Deutschland ist es gar nicht so der Unterschied. Da wird auch, auf einmal wird alles organisiert für Oma. Es findet vielleicht in einem anderen Rahmen statt und in Deutschland ist nicht so viel Temperament dahinter vielleicht. Da ist alles sehr faktisch, sehr sachlich, alles wird abgearbeitet, wo bei den Italienern, bei den Südländern oder auch bei uns Filipinos halt viel, viel mehr Leben dann dabei ist, viel Trouble, viel Drama vielleicht auch, was bei den Deutschen dann nicht so ist. Aber gerade der kulturelle Hintergrund ist gerade im Umgang auch mit Menschen mit Demenz so wichtig. Also ich habe das so beigebracht bekommen. Das ist so in mir drin.
Hm. Vielleicht habe ich da ein nicht ganz korrektes Bild. Das könnte durchaus sein. Ne?
Ich habe genauso gedacht. Ich habe erst angefangen umzudenken, als ich dann wirklich im ambulanten Setting unterwegs war. Gerade ich war da Schwerpunkt Palliativ, SAPV. Also
weil das muss man erklären, Palliativ
wenn schwerst Krebskranke, die zu Hause versorgt werden in der Häuslichkeit, wo es dann halt über Symptomkontrollen geht. Und da habe ich halt begleitet und habe dann so ein bisschen den Palliativen, die Fachlichkeit da erlernt. Und da war ich so überrascht, wie deutsche Familien mit ihren schwerstkranken Angehörigen umgegangen sind. Also wirklich herzzerreißend schöne Momente. Und da habe ich einfach ein komplett anderes Denken bekommen. Seitdem sage ich, nein, Deutschland ist definitiv auch, wir sind nur anders. Ich bin ja deutsch, also für mich, ich bin deutsch mit philippinischen Wurzeln, aber wir machen das schon gut.
Du hast vorhin diese Situation beschrieben, dass die Frau Tippe kam, die jetzt auch für unser Gespräch einfach mal die Hauptprotagonistin wird.
Gerne.
Wenn wir über eine Person sprechen, die an Demenz erkrankt ist. Die Frau Tippe kam, will also zu Hause rumlaufen. Mhm. Und dann sagen viele, jetzt setz dich doch mal hin, Mama, oder jetzt setz dich mal hin, Opa oder Oma. Wir wollen doch das und das und das machen. Das habe ich jetzt schon gelernt. Laufen lassen, nicht wieder auffordern, das zu machen, was man selber will. Dieser eine Hinweis, der kommt hoffentlich jetzt schon an. Worauf könnte man denn noch achten?
Generell auf Kommunikation. Die Kommunikation mit Menschen mit Demenz, gerade in der Häuslichkeit, für pflegende Angehörige. Herausforderndes Verhalten zum Beispiel sind richtig, also wenn die dann ein bisschen ungehalten werden, sogar schlagen, spucken, treten, das ist eine Art zu kommunizieren. Da steckt ein Bedürfnis hinter, was sie aber nicht mit den Worten, die wir kennen, aussprechen können, sondern sie kommunizieren über Gefühle. Deswegen ist es so, so, so wichtig, zu beobachten und auszuhalten. Und zu akzeptieren. Die Akzeptanz im Umgang mit Menschen mit Demenz ist einfach immens wichtig. Das ist der Schlüssel. Wenn wir die Situation so akzeptieren, aber natürlich für Sicherheit sorgen, und das ist im häuslichen Bereich natürlich sehr gefährlich, wenn wir dann über die Hinlauftendenz von Frau Tippelkamp, sie hat halt ein Ziel, wo sie hin möchte. Sie möchte, obwohl ihre Tochter gerade auf der Couch neben ihr sitzt, möchte sie aber ihre Tochter gerade vom Kindergarten abholen, zum Beispiel. Sie nimmt ihre Tochter gar nicht als Tochter wahr. Die Tochter kann sagen, was sie will, weil sie ist in diesem Moment ja nicht die Tochter. Frau Tippelkamp muss die Tochter ja gerade vom Kindergarten abholen. Wenn die Tochter dann hingeht und die ganze Zeit sagt, Mensch, Mutti, bleib doch sitzen, ich bin doch hier, reden wir gegen diese Welt.
Dann ist, also für mich ist das total nachvollziehbar. Ich hatte selbst eine Mutter, die neurodegenerativ erkrankt war. Und wenn ich mir jetzt über die Schulter gucke oder in den Rückspiegel gucke, finde ich mich ganz schlimm.
Ja, aber nein, brauchst du nicht.
Weil du das, was du jetzt beschreibst, ich glaube, das können viele nachvollziehen, dass man versucht, mit dem gesunden Hirn, um das es ja geht in diesem Podcast, das Hirn, dass unser gesundes Hirn sich auf dieses kranke, erkrankte Hirn so schwer einstellen kann. Und das ist das, was du gerade beschreibst. Ne?
Genau, aber das ist ein gesellschaftliches Problem. Also bei jedem, dem ich das so erzähle und dem ich das erkläre, die reagieren genauso wie du jetzt. Also die dann sagen, boah, ich habe das falsch gemacht. Nein, ihr wusstet es nicht. Woher solltet ihr denn wissen?
Es gibt immer eine Premiere und meist gibt es nur diese eine Premiere. Und wenn die Uhr aufgeführt ist, kommt es nie wieder. Und deswegen reden wir drüber, dass wir denen das beibringen, zu sagen, Achtung, bevor ihr in die Falle tappt, wir sagen euch, wie es gehen soll. Jim, ich habe für mich, wenn ich heute drüber spreche, über diese Situation, bei dir ist es Frau Tippelkamp, bei mir war es die Mutter. Das gesunde und das erkrankte Hirn kommunizieren miteinander. Du hast gerade gesagt, da kommt dann die Tochter, die auf dem Sofa daneben sitzt, will Frau Tippelkamp aus der Kita oder von irgendwo abholen. Ich bezeichne das heute als: Lasst den rosa Elefanten im Vorgarten zu.
Genau.
Ich würde das von dir gerne nochmal beschrieben kriegen. Sagt man eher, also ich wünschte mir heute, ich hätte häufiger gesagt, ja, Mutter.
Genau.
Stimmt. Bestätigung. Richtig.
Genau.
Ist das etwas, was du in deinem Job auch machst? Und ist es das, was zu Hause helfen kann, mit an Demenz erkrankten Menschen umzugehen?
Nur so. Also gerade was die Kommunikation angeht. Also wir benutzen die integrative Validation nach Nicole Richard, die einfach, das ist ein Kommunikationshilfsmittel, ein Kommunikationsstil, in dem man einfach die Antriebe des Gegenübers benennt. Und dann somit schon zeigt, ich akzeptiere, ich habe verstanden, wie du bist, ich akzeptiere deinen Antrieb. Einfach nur, indem man sagt, du bist heute aber unruhig, Mutti. Oder in der Ruhe liegt die Kraft. Oder irgendwie diesen Antrieb halt wirklich benennen, dass der Betroffene, die Betroffene, Frau Tippelkamp, okay, sie hat verstanden, ich kann jetzt zwar nicht kommunizieren, aber man bemerkt, gerade in der Kommunikation, bemerkt man diese Aha-Momente, die man dann immer wieder anwenden kann. Also das ist ja, Kommunikation kann man ja immer wieder anwenden, gerade bei Menschen mit Demenz, wenn man weiß, und das ist unsere Hauptaufgabe, gerade in der stationären Langzeitpflege, zu beobachten, was möchte er mit dieser Handlung machen oder was ist das Bedürfnis hinter dieser Handlung? Das beobachten wir, das dokumentieren wir und so planen wir auch die Pflege. Heißt also, wenn wir zum Beispiel bei Frau Tippelkamp, die immer ihr Bett gemacht hat, das musste gemacht werden direkt nach dem Aufstehen, sonst war der Tag hinüber. Haben wir von der Tochter zum Beispiel gehört, steht im Biografiebogen. Jetzt ist da eine neue Pflegekraft, die geht hin, wegen Zeitdruck, lässt sie das Bett, macht die das nicht, lässt das einfach ungemacht und geht direkt ins nächste Zimmer. Frau Tippelkamp ist den ganzen Tag unruhig und der Spätdienst fragt sich, was ist da los, was war da los? Dann könnte das Bett zum Beispiel ein Indiz auf diese Unruhe sein. Es sind so Kleinigkeiten, die helfen, die Berge versetzen können, also die wirklich Menschen mit Demenz so gut tun können, wenn man sie weiß.
Jim, diese Situation kann ich verstehen und nachvollziehen. Mhm. Die ist bei mir jetzt abgespeichert. Mhm. Aber diese Situation, die du auf dem Sofa gerade erzählt hast, also Oma sitzt auf dem Sofa neben der Tochter und will aber die Tochter aus der Kita abholen.
Dann
lass sie los. Du kannst ja nicht losgehen lassen.
Ja,
oder vielleicht mitgehen.
Genau, im Hintergrund gehen, aber ziehen lassen. Tatsächlich, das ist das, was ich meine mit der sicheren Umgebung. Das ist total schwierig in der häuslichen Umgebung. Eigentlich müsste man sie dann laufen lassen und dann sagen, ja, dann geht
oder, zum Kindergarten und mal gucken. Ist es eine Lösung zu sagen, ich ziehe mich mit an, ich komme mit.
Genau.
Und dann mal gucken, wo sie hinläuft, weil sie, so blöd es jetzt klingt, vielleicht auf dem Weg vergessen hat, wo sie eigentlich hin wollte und man irgendwann sagt, wollen wir wieder zurückgehen.
Genau. Ein anderes Beispiel ist ein Beispiel mit der roten Sparkassenkarte. Das ist von einer Bekannten von uns, die Mutter, die war im Wohnzimmer, die Tochter ist reingekommen mit der Sparkassenkarte und wollte Geld vom Konto holen. Für die Mutter war sie aber nicht mehr die Tochter, sondern war eine Fremde. Sie hat die Tochter nicht mehr erkannt. Die Tochter hat instinktiv gehandelt und hat, okay, kein Problem, hat ihre Mutter mit Nachnamen benannt, den Nachnamen gesagt, ist dann, okay, gar kein Problem, ich nehme die Karte nicht, ich lasse die hier, ist in den Nebenraum gegangen, hat die Mutter angerufen und hat ihr gesagt, hör mal, da kommt gleich jemand, der holt die Sparkassenkarte ab. Ah ja, gut, dass du anrufst, hat sie dann gesagt. Hier ist eine Frau, die will einfach meine Karte haben. Die Tochter hat instinktiv richtig gehandelt im Sinne für die Mutter und hat ihre Bedürfnisse zurückgesteckt, weil für sie muss das ja ganz schlimm gewesen sein, dass die Mutter sie nicht mehr erkennt. Sie hat aber sofort im Sinne für den Menschen mit Demenz gehandelt, ist rausgegangen, hat die Mutter angerufen und hat so versucht, einen Zugang zu bekommen, dass sie jetzt das Geld abholen kann, dann halt für die Mutter. Und das ist so ähnlich wie mit der Tochter auf dem Sofa. Es ist total schwierig, weil man seine eigene Mutter erkennt einem nicht mehr. Gerade in diesem Moment. Und dann zu sagen, okay, ich nehme das jetzt so hin, das ist tatsächlich sehr schwierig, aber essentiell für Menschen mit Demenz.
Das klingt für mich danach, dass man wirklich sich, wenn man zu Hause betreut und pflegt, fragen muss, wie groß schreibe ich das Wort Nächstenliebe?
Mhm.
Ne?
Mhm.
Wie genau wissen eigentlich an Demenz erkrankte Menschen selbst, dass sie dement sind? Weiß man das?
Ja, also wir merken das in der stationären Langzeitpflege, merken wir das, indem die Fassaden halten. Also es gibt Menschen, die können Fassade halten, da merkt man einfach gar nichts. Da merkt man keinen kognitiven Abbau.
Ich habe ein Bild zu Frau Tippelkamp, die sich die Haare weiterhin auftopiert,
genau,
sich den Schatten auflegt,
okay,
den Lippenstift auflegt. Und du und ich, wir würden sehen, oh ja, das ging gepflegt daneben, aber sie hat es versucht, aber sie selbst möchte dieses Bild aufrechterhalten.
Genau, absolut. Dann der Lippenstift ist dann ein bisschen verzogen, ihr fällt dann gar nicht auf, uns fällt es auf und das ist dann so ein kleiner Indiz, dass da ein kognitiver Abbau ist. Deswegen Beobachtung ist das A und O.
Und wenn ich dann beobachte, Jim, dass es jetzt mit Mama, die auf dem Sofa neben mir sitzt und sagt, sie holt jetzt die Tochter aus der Kita ab und wir sind losgegangen und wir sind wieder zurückgegangen und wir haben uns nicht gestritten. Es hat alles funktioniert und irgendwann geht das nicht mehr. Irgendwann kommt der Punkt, wo auch die betreuende Person an ihre Grenzen stößt. Mhm. Wann ist der Punkt, wo man sagen muss, lieber Jim Ayak, wir hätten gerne einen Termin bei Ihnen und würden mal gucken, ob wir diese stationäre Langzeitpflege irgendwie in Angriff nehmen können.
Das ist total schwierig zu benennen als Zeitpunkt. Wichtig ist dabei immer zu wissen, sobald Gefährdung im Raum steht, Fremd- und Eigengefährdung, dann sollte man die Pflegeberatung aufsuchen und die ersten Schritte einleiten, um ins Heim zu wechseln im Prinzip, weil das ist zu belastend für alle und da hat keiner was von. Also die stationäre Langzeitpflege, die, auch wenn sie ein schlechtes Bild in der Gesellschaft immer noch hat, was ich nicht nachvollziehen kann, aber wir sind da. Wir sind genau dafür da, um Familien zu unterstützen, gerade mit schwerstdemenzkranken Familienmitgliedern. Wir sind da und der Weg muss dann gegangen werden und wir erlernen es, wie wir Familien auffangen, das schlechte Gewissen klar benennen, aber dann auch abbauen, um denen zu zeigen mit Vertrauen, ihre Angehörige ist bei uns in den richtigen Händen, wir kümmern uns und sie können wieder leben und neue, schöne, positive Erinnerungen gemeinsam mit ihrer Mutter neu erleben, ja.
Du sagst, wir sind da. Das werden ganz viele anders auch mal erlebt haben, weil wenn dieser Punkt kommt und man weiß, eigentlich müssen wir jetzt handeln, sagt Jim, nix frei.
Mhm. Tatsächlich, ja, ist es so. Die Wartelisten sind lang. Wir versuchen dann immer noch was anzubieten. Wir gucken, ob wir haben nur noch ein paar Doppelzimmer, ob wir da irgendwas verschieben können. Aber wenn wir voll sind, sind wir voll. Und das sind wir grundsätzlich eigentlich. Hohe Auslastung. Dann wird es schwierig für Familien in Deutschland, weil dann geht die Sucherei los. Und dann sucht man wirklich Türklinken putzen. Man telefoniert ab, man ruft jedes Heim an. Und dann guckt man dann auch schon, ich habe nicht so viel Gutes über das Heim gehört. Ich muss da trotzdem anrufen, weil es geht nicht mehr. Und dann fängt der eigentliche Horror an. Die Suche finde ich den eigentlichen Horror für Familien. Und für mich natürlich auch, wenn ich dann sagen muss, ich habe leider keinen Platz. Familienangehörige versuchen dann natürlich nochmal immens zu betonen, wie schlimm die Situation ist und dass sie uns wirklich brauchen und können wir da nicht irgendwas machen und wie lange muss ich denn warten? Und da kann ich keine Antwort drauf geben, weil bei uns ziehen die Menschen selten aus, es sei denn, sie versterben.
Das ist gut, dass du die Situation von deiner Seite so beschreibst, wie ich sie von der anderen Seite auch kenne. Mhm. Bedeutet das denn übersetzt, man muss sich viel früher anmelden?
Ja, also was heißt anmelden? Zumindest Gedanken machen. Das darf kein Tabuthema sein. Alt werden darf einfach kein Tabuthema in Deutschland sein. Und wir müssen uns Gedanken machen. Wir wissen alle, das Gesundheitssystem ist marode. Das ist desaströs. Das wissen wir alle, aber wir handeln nicht alle. Ich persönlich habe jetzt mein persönliches Netzwerk. Ich als professioneller Pfleger weiß, was zu tun ist mit meiner Familie. Ich habe mein Netzwerk aufgebaut. Ich weiß ganz genau, es ist alles geregelt. Aber weil wir tagtäglich damit zu tun haben, klar will man sich mit diesen schlimmen Gedanken. Das ist so wie Patientenverfügung ausfüllen mit Eltern. Das ist so. Dann auf einmal werden so Sachen benannt, wo man sagt, das will ich jetzt gar nicht hören. Das will ich noch gar nicht hören. Ich will das gar nicht wahrhaben. Aber eigentlich müssten wir es tun, weil die Situation ist schon ziemlich ernst in Deutschland, gerade für ältere Menschen.
Du legst den Finger in die Wunde. Als 40-Jähriger sitzt hier ein 51-Jähriger gegenüber, der dieses Ding immer mal wieder so wegschiebt. Aber es Sinn macht, in guten Zeiten auszufüllen und sich in guten Zeiten auch mit engen Freundinnen und Freunden, mit der Familie Gedanken zu machen und zu sagen, sollte das der Fall sein, bitte macht es so und so. Absolut. Das meinst du damit, dass du dir dein Netzwerk aufgebaut hast?
Genau, genau. Es wurden unangenehme Dinge einfach angesprochen und geklärt.
Jim, du hast es gerade angesprochen, dann muss ich noch dieses und jenes Heim abtelefonieren. Auch da geht mein Finger direkt in die Wunde. Ich habe das als sehr, sehr ernüchternd wahrgenommen, ja. Also das ist so ein Riesenheim, da sind so viele Menschen unterwegs, es wird gern mal laut gesprochen, Frau sowieso und Herr sowieso, dann war da für mich so irgendwie keine Individualität zu erkennen, viel Hektik zu erkennen, Plastikbecher statt Geschirr, Worauf muss man sich denn einlassen, wenn man in die stationäre Langzeitpflege kommt?
Ja, auf eine komplette veränderte einen kompletten veränderten Tagesablauf. Also wir können das so schön sagen und in der Theorie klingt das immer super, Individualität, aber die Realität zeigt einfach was anderes, weil wir einfach zu wenig sind. Wir sind einfach zu wenig in der stationären Langzeitpflege. Individualität benötigt Zeit. Die haben wir aber nicht. Nicht überall. Wie in Britannien natürlich.
Ich habe eins noch vergessen. Wir brauchen Hosen mit Gummibund. So, wo ich sagte, Hosen mit Gummibund, ja, die bei 60 Grad waschbar sind. Mhm. Und da muss ein Namensschild rein. Mhm. Es bleibt also noch nicht mal die Zeit, einem Mann einen Gürtel zu machen, sondern fix die Hosen hoch und runter spart Zeit.
Könnte man jetzt aus dem zeitlichen Faktor sehen, könnte man aber auch da so sehen, dass man einfach versucht, die Selbstständigkeit so weit aufrechtzuerhalten, dass wir gar nicht da erst auf Defizite, das, was ist, wenn er den Knopf nicht auf und zu machen kann und ganz schnell zur Toilette muss. Mhm. Es ist praktikabler für die Person selbst, wie Frau Tippelkamp, weil sie ihre Selbstständigkeit, ihre Autonomie behalten kann, ohne viel rumfummeln zu müssen, jetzt da noch ein Gürtel rein, dann klappt das vielleicht nicht. Klar, für Pflegekräfte ist es natürlich einfacher, Hose dann hochzuziehen, aber wir haben ja den Fokus immer auf unsere Bewohner und da geht es dann halt tatsächlich darum, die Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. Hm.
Wie viel ist da eigentlich noch möglich in so einer Langzeitpflege in Sachen Selbstständigkeit, Autonomie, Selbstbestimmen? Mhm. Was für Regeln gibt es? Und wo ist noch so ein Tanzbereich für die Betroffenen?
Wir sind, also erstmal muss man sagen, in der stationären Langzeitpflege, es ist generell kein Einrichtungsproblem, sondern ein gesundheitspolitisches Problem. Da geht es einfach um die Finanzierung. Also wie werden solche Heime finanziert, wie viel Personal wird zur Verfügung gestellt? Was ist alles möglich in der stationären Langzeitpflege? Die Individualität, wir sind 24/7 da. Also es muss nicht jeder um 8 Uhr am Frühstück sitzen und essen. Es muss nicht es kann dann gepflegt werden, wann gepflegt wird. Das Problem ist halt, wenn ich dann 2 Krankenscheine habe, ich bin zu viert geplant, ich habe 2 Krankenscheine und bin nur noch zu zweit auf dem Flur, dann bricht der Stress natürlich aus. Das ist aber dann wieder ein Einrichtungsproblem.
Was meinst du mit 2 Krankenscheine?
Ja, wenn dann 2 Angelikas, 2 Pflegekräfte auf einmal sich krank melden und wir waren eigentlich zu viert geplant, okay. Dann ist natürlich eine Zeit, ich bin jetzt aus dem Blickwinkel der Pflegekraft, warum die Individualität dann halt einfach verloren geht, aufgrund des gesundheitspolitischen. Ja, dass die gesundheitspolitische Lage halt wirklich desaströs ist.
Warum ist das so weit gekommen und was wird denn gerade unternommen, um Jim Ayack zuzuhören und es zu verändern? Du bist ja nicht der Erste, der darüber offen redet. Das haben in den letzten Jahren ja schon andere auch getan. Warum ist es immer noch so, wie es ist?
Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne wissen. Ich würde es tatsächlich gerne wissen. Ich weiß es auch nicht. Es ist natürlich immer einfach zu sagen, ja, es ist finanziell, es wird noch Geld damit gemacht, wie auch immer. Aber die Situation, wie sie jetzt aktuell ist, ist nicht mehr tragbar für kein Haus mehr. Das kommt, und wir reden egal welches Setting, ambulante Pflegedienst, Krankenhaus, Pädiatrie oder wie in der stationären Langzeitpflege, die Rettungssanitäter, egal welcher Bereich im Gesundheitswesen, wir sind am Ende. Wir müssen einfach reformiert werden. Wir brauchen die Politiker, die uns verstehen, die vom Fach sind. Wir brauchen Leute, die mit am Tisch sitzen, die mit da sitzen und sagen, nein, das ist vielleicht finanziell, ist das super, klingt alles in der Theorie super, aber in der Praxis überhaupt gar nicht umsetzbar. Wie jetzt zum Beispiel die neuen Gesetze, dass Pflegefachkräfte jetzt auch Diagnosen stellen dürfen und wie auch immer. Ja klar, hört sich alles super an, wollen wir, aber mehr Arbeit, mehr Verantwortung, wir kriegen immer mehr Verantwortung und müssen, dann heißt es wird entbürokratisiert, wir müssen weniger dokumentieren. Gefährlich für uns Pflegefachkräfte. Wir sollen Diagnosen stellen und sollen wenig dokumentieren. Ja, schwierig. Es ist gesundheitspolitisch, es ist wirklich, da ist so viel Luft nach oben und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum das so ist, wie es ist. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Kannst du mir bitte noch einen Einblick geben in diese Arbeit einer Pflegeperson, einer Pflegekraft in der stationären Langzeitpflege? Du hast gerade gesagt, wenn da 2 Krankenscheine kommen, dann kommt diese Hektik auf, die ich auch wahrgenommen habe. wie viel Gespräch, wie viel Individualität, wie viel, also wenn die Frau Tippelkamp dort sitzt und sich die Haare toupiert hat und den Lidschatten drauf gemacht hat und der Lippenstift zwar leicht abgerutscht, aber trotzdem aufgetragen wurde, ist diese Individualität eigentlich noch möglich, mit Frau Tippelkamp darüber zu reden oder
ja,
gibt's es nicht?
Doch. Doch, auf jeden Fall. Altenpflege ist Beziehungspflege. Wir leben in dieser Beziehung. Wir arbeiten mit diesen Beziehungen und wir wissen teilweise so viel über die Bewohner, egal ob sie orientiert sind oder desorientiert sind. Wir sind fast Familie teilweise für viele und wir wissen so viel und können dann individuell auch pflegen und handeln. Klar, wenn wir zeitlichen Stress haben, aber man kann ja alles kommunizieren. Man muss ja nicht alles sofort machen. Wie gerade gesagt, wir sind 24/7 da. Also wir können auf Individualitäten eingehen und das ist auch zwingend notwendig, weil nur so können wir ein selbstbestimmtes Leben in der stationären Langzeitpflege gewährleisten. Wenn wir bestimmen, wann was zu tun ist, hat das nichts mehr mit Selbstbestimmung zu tun. Und das ist für mich aus Sicht als Pflegedienstleiter auf jeden Fall das A und O. Die Selbstbestimmung steht an erster Stelle. Auch wenn die Tochter möchte, dass Frau Tippelkamp jetzt geduscht wird und Frau Tippelkamp möchte aber nicht geduscht werden, dann zählt Frau Tippelkamps Wille. Und nicht der Wunsch der Tochter, die dann vielleicht die Situation komplett verkennt, wir aber alles im Blick haben. Haut ist intakt, wir haben alles im Blick. Sie möchte halt einfach nicht duschen. Die Tochter möchte einfach nur das Gedusche. Das müssen dann Angehörige manchmal auch aushalten, dass Pflegefachkräfte dann sagen, tut mir leid, aber wir zwingen hier niemanden.
Mhm. Wie nah wünscht ihr euch die Angehörigen eigentlich dran? Also wie wichtig ist es, dass sie auch dabei sind und dass sie, naja, zwar zu Besuch, aber auch mal irgendwie in einem gewissen Bereich auch mit stattfinden in diesem Leben von Frau Tippelkamp in der stationären Langzeitpflege.
Angehörige sind unsere wichtigste Ressource. Wenn wir Angehörige haben, ist das Luxus für uns. Und wir binden sie auch komplett mit ein, nicht nur für biografische Gespräche und was hat ihre Mutter, ihr Vater gerne gegessen, gemacht, getan, sondern wirklich auch Begleitungen zum Arzt, Feste und Veranstaltungen werden geplant, gemeinsame Geburtstagsfeiern dann in der Einrichtung, wieder neu erleben, das, was ich eingangs gesagt habe, wieder neue positive Erinnerungen schaffen. Angehörige sind sehr, sehr, sehr wichtig, sie brauchen aber sehr, sehr viel Beratung, weil sie halt sich das Leben in der stationären Langzeitpflege anders vorstellen. Die Realität ist einfach anders.
Das heißt, sie sollten sich auf euch Profis einlassen und sich als der verlängerte Arm der Profis sehen und nicht als die Profis selber.
Genau, also ich brauche keinen Angehörigen, der mir meinen Job erklärt. Ja, ich kann auf die Wünsche der Tochter mit eingehen, wenn sie jetzt die schwarze Bluse, die blaue Bluse gerne hätte. Aber mein Pflegeauftrag ist bei Frau Tippelkamp selbst und die Angehörigen werden gerne mit einbezogen, aber brauchen häufig sehr viel Beratung.
Jim, du lächelst sehr viel und ich glaube, dass du exakt dafür irgendwie geboren wurdest, das zu machen, was du machst. Und trotzdem frage ich mich, wir haben vorhin die Umkleidesituation gehabt, wenn du in der Umkleide bist und dann Kasak anziehst, dann gehst du zum Dienst, du hast große Verantwortung, du leitest andere Menschen in diesem Job an. Wenn du nach Hause gehst und diesen Kasak ausziehst und wieder Jim bist, wo packst du diese ganzen Sachen hin? Wo in deinem Herz oder in deinem Leben ist Platz, um zu verstauen?
Familie. Bei mir ist meine größte Kraftquelle ist meine Familie tatsächlich. Und da kann ich alles einfach lassen. Natürlich, Datenschutz wird immer eingehalten, aber auch so einfach Situationen, mit denen man dann nicht so zurechtkommt. Also ich hatte eine Nachtwache zum Beispiel, da hatte ich 3 Präfinale bei mir auf dem
Was Wohnbereich. Bedeutet das?
Also kurz vorm Sterben praktisch, wo halt auch immer wieder reingeguckt werden musste, um dann halt würdevoll die Sterbebegleitung dann halt auch zu machen. Aber ich hatte einfach keine Zeit, weil ich alleine war für 34 BewohnerInnen, 3 sterbende Menschen auf dem Wohnbereich. Und dann ist mir ausgerechnet in dieser Nacht auch noch eine Frau Tippelkamp, da hat den Wohnbereich verlassen. Wir haben keinen geschlossenen Wohnbereich mit Polizeieinsatz, mit allem Zip und Zap. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe erstmal Rotz und Wasser geheult, weil ich einfach maximal überfordert war. Was hat mir geholfen, darüber zu sprechen, mit meinen Kollegen zu sprechen darüber auf fachlicher Basis, aber als Jim, als Mensch, mit meinen Eltern auch und zu sprechen, mit meinen Geschwistern, mit meinem Mann, mit meiner Familie. das Gute ist, die kommen alle aus dem Setting, also sie wissen, was zu tun ist, aber sprechen, das hat mir einfach geholfen dann in dieser Situation. Und das kann ich jedem anderen Jungen, Pflege, egal, altersunabhängig, sprecht einfach über Dinge, die euch so im Kopf nicht ruhen lassen. Einfach drüber sprechen.
Warum sollen es junge Menschen dann trotzdem machen? Warum sollen sie zu dir kommen und sagen, Jim Ayak, ich würde gern mal so eine Woche hier mitlaufen. Ich möchte es versuchen. Warum sollen sie es tun? Wenn du sagst, dass du nach Hause gehst und Rotz und Wasser heulst, weil du dich völlig überfordert fühlst.
Weil sie so viel lernen können. Sie können nicht nur von älteren Menschen lernen, sondern sie können für ihr Leben lernen. Ich habe so viel gelernt. Ich habe ja relativ spät meine Ausbildung gemacht und ich habe so viel an Lebenserfahrung gelernt in diesem Setting, in dem ich mich befinde. Und das kann ich jedem jungen Menschen einfach nur raten. Kommt in die Altenpflege, schaut euch an, was euch erwartet, lernt Frau Tippelkamp kennen und ihr werdet sehen, wie viel Spaß und wie viel Leben in so einem Altenheim tatsächlich ist. Denn das ist nicht so, wie man denkt, dass die da in den Tagesräumen, da ist richtig Action, da ist auch richtig, das ist richtig witzig. Also man kann so viel lachen. Dazu tut man einfach noch was sehr, sehr Gutes für die Gesellschaft.
Man könnte kein besseres Schlusswort finden. Jim Ayak ist Influencer, Buchautor, aber vor allem Altenpfleger und Pflegedienstleiter mit Herz und Seele, wenn ich das so sagen darf, wie du mir gegenüber sitzt. Und vielleicht hast du der einen oder dem anderen gerade geholfen, so die richtige Entscheidung zu treffen im Umgang mit der dementen Mutter, mit dem dementen Vater, mit einem Angehörigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du darüber berichtet hast.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Und wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter. Klar, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Immer am ersten Dienstag im Monat kommt übrigens eine neue Folge. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann gern her damit. podcast@dzne.de. Und alle Infos packen wir wie immer in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und wichtig, gebt Acht auf euer Gehirn.
90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE. Weitere Infos zu uns gibt's auf dzne.de. Wollen Sie unsere Forschung unterstützen? Das können Sie über unsere Stiftung tun. Mehr dazu auf dzne-stiftung.de.